Liebe Gemeinde, Matthäus 18, die Verse 1 bis 6 und 10 werden die Grundlage für die Predigt sein. Das ist eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus. Ich möchte es uns vorlesen. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte: Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wer dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einen von diesen gering geachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein an den Hals hängen und ihn damit in der Tiefe des Meeres versenken würde. Hütet euch davor, auf einen von diesen gering geachteten herabzusehen, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel haben jederzeit Zugang zu meinem Vater im Himmel. Was sind die neugierig, die Jünger? Gerade eben kam einer von ihnen, der Petrus, zu Jesus und fragte einfach mal so: Ja, wovon sollen wir eigentlich die Steuern bezahlen? Und was macht Jesus? Jesus schickt den Petrus an den See zum Angeln. Der fängt auch einen Fisch, nimmt ihn aus, findet ein Goldstück und bezahlt damit die Steuer. Wenn es nur immer so einfach wäre. Aber nun, nur kurze Zeit später, stehen die Jünger schon wieder da. Jesus, wir haben da mal eine Frage. Wie ist das eigentlich? Wer ist der Größte im Himmelreich? Was ist denn das für eine Frage? Warum wollten die Jünger das wissen? Könnte es sein, dass sie sich bei Jesus einen Vorteil verschaffen wollten? Klar, sie gehörten schon lange zu ihm. Sie waren seine engsten Vertrauten. Und sie haben von ihm gehört, wie er vom Himmelreich sprach, von jener Welt, die kommen soll, die etwas anders ist als die Welt, die sie selbst erlebt haben. Könnte es sein, dass sie sich mit dieser Frage versucht haben, einen Weg zu schaffen, einen Vorteil zu verschaffen, einen guten Platz in dieser neuen Welt im Himmel? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja? So oder so ähnlich könnte unser Urteil über die Jünger ausfallen. Sie bekommen dabei von uns unser Fett weg. Wie kann man aber auch so eine Frage stellen? Die Absicht dahinter ist doch eindeutig. Habe ich nicht recht? Habe ich nicht recht? Ich weiß nicht, ob ich recht habe. Es ist gut möglich, dass ich mit meiner Meinung den Jüngern sogar Unrecht tue. Denn die Jünger waren gegenüber uns Christen unserer Zeit heute im Nachteil, denn sie hatten keine Bibel. Sie wussten nicht, wie die Geschichte mit Jesus weiterging. Wir heute haben es leicht. Wir haben die Bibel schon x-mal erklärt bekommen und kennen uns aus. Für die Jünger war das nicht vorhersehbar. Sie hörten zwar die Worte aus Jesu Mund als Erste, das ist ein schönes Privileg, aber das, was sie da hörten, war für sie so neu und mitunter auch so unfassbar, dass sie Fragen stellen mussten. Ja, sie hatten Mühe, das Ganze zu verstehen. Sie mussten Fragen stellen, auch wenn diese Fragen manchmal in unseren Ohren etwas töricht scheinen. Sie mussten Fragen stellen, um wenigstens ein bisschen von dem zu verstehen, was Jesus mit dem Himmelreich meinte. Aber ist diese Frage, wer der Größte im Himmelreich ist, wirklich so töricht? Ob wir uns das eingestehen wollen oder nicht, die Frage, wer unter uns Menschen der Größte ist, die ist schon fast so alt wie die Menschheit selber. Überall auf der Welt gibt es Ranglisten, im Sport, im Tennis, im Golf, aber auch dann gibt es die Forbes-Liste, auf der die reichsten Menschen der Welt verzeichnet sind. Oder auch eine Liste, auf der die mächtigsten Menschen der Welt draufstehen, angeführt von Barack Obama. Ja, so sehr wir uns anstrengen mögen, auf diese Listen werden wir es wahrscheinlich nie schaffen. Aber selbst in unserem unmittelbaren Umfeld gibt es Ranglisten. So entscheidet zum Beispiel unsere Bildung darüber, welchen Beruf wir erlernen können und wie weit wir auf der Gehaltsleiter nach oben klettern können. Und selbst Schulkinder werden schon in Listen einsortiert. Wo sie da stehen, entscheiden die Schulnoten. Allen diesen Listen ist häufig eins gemein. Zu denen, die da ganz oben stehen, schaut man gerne auf. Das heißt, diese Menschen, die werden bewundert, manchmal auch beneidet. Auch schon damals, vor 2000 Jahren, gab es Ranglisten. Politisch ganz oben stand der König in Israel. Auf der religiösen Rangliste war an der Spitze der hohe Priester. Und die Jünger, wo standen die eigentlich? Naja, zur Elite gehörten sie ja nicht gerade. Weder politisch noch religiös. Andere hatten das Sagen. Die Jünger, die waren eher einfache Leute. Ihre Chancen, Karriere zu machen, gingen gegen Null. Und nun muss man sich mal vorstellen, mitten in ihre einfache, manchmal auch ärmliche Welt, kommt Jesus hinein und erzählt ihnen von einer neuen Welt, die kommen wird. Wir würden heute vielleicht sagen, er erzählte von einer neuen Gesellschaftsordnung, vom Himmelreich. Und Jesus muss das sehr überzeugend gemacht haben. Denn die Jünger wünschten sich danach nichts sehnlicher, als selbst dabei zu sein. Dabei zu sein in dieser neuen Welt. Das war ihr großer Wunsch. Und wahrscheinlich schwankt dabei auch die Hoffnung mit, dass die neue Welt etwas gerechter, besser ist als die Welt, in der sie leben. Kann man das verstehen? Ich denke ja. Man kann die Frage der Jünger, wer ist der Größte im Himmelreich, durchaus auch als eine Frage der Sehnsucht verstehen. Der Sehnsucht, dass man in der neuen Welt mehr geachtet wird, dass man besser dran sein möchte. Ob Jesus das auch so gesehen hat? Es ist schon erstaunlich, wie Jesus bei dieser Frage so einfühlsam reagiert hat. Denn nur wenige Verse vorher, im Kapitel davor, kann man nachlesen, wie Jesus einmal zu den Jüngern sagte, wie lange muss ich euch noch ertragen? Doch hier an dieser Stelle kommt nichts dergleichen. Wie reagiert Jesus auf die Frage, wer der Größte ist im Himmelreich? Als erstes ruft er ein Kind und stellt es mitten zwischen die wartenden Jünger. Ist das nicht komisch? Sie möchten gerne wissen, wer der Größte ist, zu wem sie aufschauen sollen. Und da steht auf einmal zwischen ihnen ein kleines Kind, zu dem sie ja sogar noch herunterschauen müssen, damit sie es überhaupt sehen, damit sie es überhaupt wahrnehmen können. Irgendwie scheint es, als ob Jesus hier genau das Gegenteil von dem tut, was die Jünger erwarteten. Und dann sagt Jesus folgenden Satz: Ich versichere euch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ich versichere euch. Das ist ein Satz, den ich in den letzten Wochen oft gehört habe. Aber hier handelt es sich um kein Wahlversprechen, an das sich die Politiker nach der Wahl nicht mehr erinnern können. Wenn Jesus sagt, der Sohn Gottes, ich versichere euch, dann ist es etwas, was von der höchsten Instanz bestätigt ist. Das können wir glauben. Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Die Bedeutung dieser Aussage wird sogar noch verstärkt, wenn man den Umkehrschluss bildet. Ihr könnt nur ins Himmelreich kommen, wenn ihr umkehrt und werdet wie die Kinder. Nun, bevor Jesus auf die Frage der Jünger genauer eingeht, muss er erst mal eins klarstellen. Viel wichtiger, als sich Gedanken darüber zu machen, wer der Größte im Himmelreich ist, ist doch, dass man selbst erst mal dabei ist im Himmelreich. Der Himmel steht offen, aber nicht jeder kommt hinein. Das sollten wir uns klar machen. Doch was muss man tun, um überhaupt erst mal ins Himmelreich hineinzukommen? Was sagt Jesus? Er sagt, kehrt um und werdet wie die Kinder. Man muss an dieser Stelle schon genau hinhören, damit man diesen Satz nicht falsch versteht. Hier steht nicht, werdet wieder zu Kindern, sondern werdet wie die Kinder. Wir dürfen erwachsen bleiben. Das ist auch gut so und das ist auch Gottes Schöpfungsordnung. Und doch müssen Kinder etwas an sich haben, was ihnen den Weg ins Himmelreich erleichtert. Irgendetwas Wichtiges müssen wir auf dem Weg ins Erwachsensein verloren haben. Was kann das sein? Nun, mir fällt ein, zunächst einmal, Kinder sind manchmal sehr, sehr ehrlich. Manchmal so ehrlich, dass es uns Erwachsenen schon peinlich ist. Ich hörte mal die Geschichte von einer Mutter, die erzählte, dass sie mit ihrer Tochter in der Straßenbahn saß und ihnen gegenüber saß eine sehr alte, runzliche Frau. Dieses kleine Mädel schaute sich die Frau an eine ganze Weile und sagte dann zu seiner Mutter, du Mama, die Frau ist doch schon sehr, sehr alt. Die Mama war peinlich berührt und sagte leise, ja. Aber die Kleine setzte noch eins drauf und rief so laut, dass es die halbe Straßenbahn hörte, du Mama, stirb die bald. Also Kinder sind schon manchmal schonungslos ehrlich. Das wissen wir als Erwachsene, wissen wir auch, so etwas denkt man höchstens, aber sagt man nicht. Kinder sind ehrlich. Aber was noch? Noch ein anderer Gedanke fällt mir ein, wenn ich an das Wesen von Kindern denke. Und mir fällt auch eine Geschichte ein, die wir mit unserer Michaela erlebt haben, als sie ihren dritten Geburtstag feierte. Damals waren wir auf einem Spielplatz zusammen als Familie und auf dem Spielplatz steht heute noch ein steinerner Tisch. Und als Michaela den Tisch sah und um uns drum herum, meinte sie auf einmal, sie würde auch gerne mal auf den Tisch oben stehen, vielleicht, um auch mal so groß zu sein wie wir. Wir haben sie da drauf gestellt und sie freute sich und lief da oben drauf rum. Auf einmal stellte sie sich an den Rand und ganz plötzlich, ohne Vorwarnung, ließ sie sich nach vorne fallen und rief, Papa, fang mich auf. Ihr könnt mir glauben, ich war selten so nah am Herzinfarkt wie in diesem Moment. Ich konnte sie gerade noch auffangen, es war gut gegangen. Und was machte sie hinterher? Sie strahlte mich an. Das war der Dank für die geglückte Flugübung. Ja. Probier das mal zu Hause, probier du das mal. Stell dich einfach mal ins Wohnzimmer und wenn einer deiner Familie da ist, neben dir, mach einfach mal die Augen zu und lass dich umfallen. Würdest du dich das trauen? Ihr merkt schon bei dieser Frage, mir ist da selbst ein bisschen mulmig. Und wenn ihr das probiert, stellt euch bloß nicht auf den Tisch. Ja, was kommen einem da für Gedanken? Ich könnte ja denken, ich könnte ja die Kerstin umreißen, wenn ich umfalle oder könnte einen von uns verletzen oder sie könnte sich ganz schlimm erschrecken. Es ist nur komisch, dass Michaela diese Gedanken nicht kam, als sie sich fallen ließ. Und wie kommt es eigentlich, dass Kinder sich einfach in die Arme der Eltern fallen lassen können, ohne darüber nachzudenken, was dabei alles Schlimmes passieren könnte? Es gibt einen Begriff für dieses Verhalten, Urvertrauen. Kindern wird das Urvertrauen zu ihren Eltern mit in die Wiege gelegt. Sie haben überhaupt keinen Zweifel daran, dass sie von Mama oder Papa aufgefangen werden, wenn sie fallen. Und wenn sie das so erleben, dann steht für sie fest, Vertrauen ist gut. Und wenn man älter wird, erwachsen, was wird denn aus diesem schönen Satz? Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Dieses Urvertrauen, das wir als Kinder hatten, das geht uns leider im Laufe unseres Lebens verloren. Schmerzlich erfahren wir, dass unser Vertrauen missbraucht wird. Ja, dass es ausgenutzt wird. Wenn ich einem Menschen vertraue, das wissen wir, dann gehe ich immer das Risiko ein, enttäuscht zu werden, erleben zu müssen, wie mein Vertrauen missbraucht wird. Nur, wie gehe ich damit um? Der einfachste Weg, mit diesem Risiko umzugehen, ist gar nicht mehr zu vertrauen. dann bin ich auf der sicheren Seite. Statt meinem Ehepartner bedingungslos zu vertrauen, schließe ich lieber einen Ehevertrag ab. Da bin ich für den Fall, dass die Ehe doch nicht hält, auf jeden Fall finanziell abgesichert. Mit meinem Freund über meine Ängste sprechen, meine tiefsten Gefühle, meine Fehler, das ist riskant. Es könnte schließlich auf mich zurückfallen, es könnte gegen mich verwendet werden. Unsere Erfahrungen, die lehren uns zu glauben, dass es gut ist, wenn wir uns so verhalten. Und oft projizieren wir genau diese Erfahrung, niemandem vertrauen zu können, auch auf unsere Beziehung zu Gott. Wir beten zwar zu ihm, aber vertrauen wir wirklich darauf, dass ein Leben als Kind Gottes, also in der Abhängigkeit von Gott, das Beste für uns ist? Neigen wir nicht eher dazu, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, es selbst zu kontrollieren, um ja nicht abhängig zu werden von Gott, aus Angst enttäuscht zu werden? Man kann ja keinem mehr über den Weg trauen, das hören wir oft. Und ehe ich mich verletzen lasse, ehe mein Vertrauen enttäuscht wird, lasse ich es erst gar nicht so weit kommen und sichere mich nach allen Seiten ab. Ich schotte mich ab, indem ich um mich herum Mauern errichte, durch die keiner ganz nah an mich herankommen kann. Meine wahren Gefühle behalte ich schön für mich, verborgen hinter einer Mauer. So ein Verhalten, liebe Geschwister, gehört scheinbar dazu zum Erwachsensein. Doch dabei gibt es leider ein Problem. Diese Mauern, die mich eigentlich schützen sollen, die isolieren mich auch. Sie verhindern, dass sich Beziehungen entwickeln können. Beziehungen zu einem Freund, zu meinem Ehepartner und auch zu Gott. Und am Ende bin ich in meiner Burg zwar allseits geschützt, aber allein. Das ist das Dilemma. Nun, ein erster Schritt, zu Gott umzukehren, wäre, diese Mauern um mich herum einfach abzureißen. Aber wer kann das schon? Wenn ich das tue, dann mache ich doch mich wieder verletzbar. Dann brechen vielleicht die alten Wunden wieder auf. Und viele Menschen sind deshalb gar nicht in der Lage, ihnen ist es nicht möglich, diese Mauern selbst einzureißen. Liebe Geschwister, wie ihr wisst, mussten wir uns vor wenigen Tagen von meinem Schwiegervater verabschieden. Und bei aller Trauer, wir haben viel über sein Leben nachgedacht, was ihn ausmachte, so ist ein Bild aus seinen letzten Lebensjahren mir klar vor Augen. Und das möchte ich euch gerne weitergeben, weil es auch an dieser Stelle sehr schön passt. Ihr kennt alle Manfred als einen Mann der Tat, der immer anpackte und mit seinen Händen sehr, sehr viel Gutes schaffte. Gott spielte in seinem Leben schon lange eine Rolle, aber es war oft eine Randfigur. Aber das änderte sich. Als Manfred vor 2 Jahren krank wurde und operiert werden musste, hatte noch im Krankenhaus sein Leben Gott übergeben. Er vertraute Gott sein Leben an und setzte seine Hoffnung auf ihn. Und das, was wir so oft hören, dass das Leben dann eine Änderung nimmt, das war bei ihm so ganz offenbar. Diese Entscheidung hatte große Änderungen in seinem Leben. Zum Beispiel hat er Kontakt aufgenommen zu seinem Sohn, zu dem er über viele, viele Jahre überhaupt keinen Kontakt mehr hatte. Aber so war es ihm auf einmal möglich, dadurch, dass diese Mauern von Gott langsam abgerissen wurden, langsam, nicht schnell, das ist auch wichtig, dass er wieder ihn anrufen konnte, ihn treffen konnte, sogar mit ihm reden konnte. Und das ging weiter. Manfred hat sich bei seinen Enkeln entschuldigt, hat um Vergebung gebeten. Ihm war in letzter Zeit seine Familie so enorm wichtig. Ihm war es wichtig, dass seine Beziehung zu seinen Lieben, zu seiner Familie und auch zur Gemeinde wieder heil wurde. Ja, liebe Geschwister, Manfred hatte das begriffen. Und diese Erfahrung aus seinem letzten Lebensjahr, die steht wie ein Vermächtnis von ihm für uns da. Wenn wir lernen, wieder neu zu vertrauen, können auch wir den Lohn des Vertrauens empfangen. Eine tiefe Beziehung zu Gott und unseren Mitmenschen. So kann eine tiefe Beziehung entstehen, wenn ein Kind erfährt, dass es bei seinen Eltern, denen es vertraut, geborgen ist. So bekommt eine Ehe eine viel größere Tiefe, die allen Risiken des Lebens trotzen kann, wenn jemand erlebt, dass er sich bei seinem Ehepartner fallen lassen kann. Und so wächst auch die Beziehung zwischen mir und Gott. Und mein Glaube wird stark und kann mir helfen, bei persönlichen Schicksalsschlägen nicht zu verzweifeln, wenn ich Gott von ganzem Herzen vertraue und erlebe, wie er mich trägt. Denn auch wenn ich falle, ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Aber kommen wir noch einmal zurück zu der Frage der Jünger. Wer ist denn nun der Größte im Himmelreich? Noch haben wir von Jesus die Antwort nicht gehört. Sie folgt aber im Vers 4. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird. Ach ja, das Kind, das steht ja auch noch zwischen den Jüngern. Das hatten wir ja fast vergessen. Wie kann man eigentlich einem Kind in die Augen blicken? Einfach von oben herab? Das wird nicht gehen, denn da sehe ich nur die Haare. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich hebe das Kind hoch und stelle es zum Beispiel auf diesen Tisch, oder ich beuge mich herab und gehe auf die Knie. Dann bin ich auf Augenhöhe mit dem Kind und glaubt mir, es ist schön, in Kinderaugen zu schauen. Auf Knien kann ich aber auch Gott begegnen, meinem Vater, indem ich zu ihm bete. Diese Haltung, die nennt man Demut. Das ist ein Wesenszug, der in unserer Gesellschaft gern mit Schwäche verwechselt wird, aber genau dem entspricht, was Jesus meint, wenn er sagt, wer sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der wird der Größte im Himmelreich sein. Und in dieser Haltung auf Knien bekomme ich einen Blick für Menschen, die in der Gesellschaft ganz unten stehen oder liegen. Die sogenannten Geringen, die in den Augen unserer Welt nicht viel wert sind, nicht beachtet, hilfebedürftig. Diese Menschen sieht man aus der Perspektive von Kindern. Richtet man sich auf, läuft man Gefahr, solche Menschen zu übersehen. Auf Knien bekomme ich den Blick von Jesus. Auch er sah die Menschen am unteren Rand der Gesellschaft und schenkte ihnen in besonderer Weise seine Liebe. Wer einen dieser Geringen aufnimmt, in meinem Namen, sagt Jesus, der nimmt mich auf. Und so erfahren nicht nur die Jünger, sondern auch wir, was wirklich im Himmelreich zählt. Nämlich nicht unsere Schulnoten, nicht unser Geld, nicht unsere Leistungsbilanz. Es zählt, Gott von ganzem Herzen zu vertrauen, vor Gott auf die Knie zu gehen und den notleidenden Menschen mit Gottes Liebe zu begegnen. Nun, liebe Geschwister, ich hatte es schon gesagt, der Himmel steht jedem von uns offen. Es könnte allerdings sein, dass die Eingangstür zum Himmel so niedrig ist, dass wir nur auf Knien durchkommen. Amen.